In dieser Folge erfährst du von Instagram- und Rampenlicht-Profi Claire, wie sie mit Druck und Bewertungen in sozialen Medien umgeht, wie oft sie schon gescheitert ist und was sie daraus gelernt hat und was ihr letztlich geholfen hat, so viel zu erreichen. Schön, dass du dabei bist. Naturrausch. Der Podcast, um Stress zu bewältigen und in die Natur einzutauchen. Mein Name ist Verena Kautzleben und in diesem Podcast erfährst du die besten Strategien, um Stress zu bewältigen und dich zu stärken. Und dazu nehme ich dich immer wieder mit raus in die Natur oder stell dir wie in dieser Folge beeindruckende Persönlichkeiten vor. Viel Spaß! In dieser Folge lernt ihr Claire kennen. Claire ist 26 Jahre jung und hat ein super, super erfolgreiches journalistisches Instagram-Format aufgebaut. Das hat mittlerweile über 120.000 Follower und heißt Mädelsabende. Dabei geht es jede Woche um ein Thema und zwar sind das Themen, die eher so aus dem Schattenbereich von sozialen Medien stammen. Also zum Beispiel Rassismus oder Brustkrebs. Und im Kern geht es immer um Female Empowerment. Und dafür hat sie schon mit ihrem Team den Grimme Online Award bekommen. Und außerdem steht sie noch für alle möglichen Fernsehformate immer wieder vor der Kamera, gibt Seminare oder steht auf Bühnen und berichtet über eben das, was sie macht bei Instagram. Und dabei ist sie unheimlich fröhlich und positiv und energievoll. Und genau deswegen wollte ich Claire treffen. Ich wollte von ihr wissen, wie sie diesen Weg geschafft hat und wie sie es geschafft hat, nachdem sie gescheitert ist, denn das ist sie auch immer wieder, diesen Mut zu fassen und nach vorne zu schauen und weiterzugehen. Und ich wollte von ihr wissen, welchen Druck es eigentlich ausübt, so viel in der Öffentlichkeit zu stehen und in sozialen Medien aktiv zu sein. Und selbst wenn du jetzt weniger in der Öffentlichkeit stehst oder weniger auf sozialen Medien aktiv bist, kannst du trotzdem unheimlich viel aus diesem Gespräch mitnehmen, wie sie damit umgeht, sehr viel durch andere Menschen bewertet zu werden. Hi Claire, es ist so schön, dass du da bist.
Vielen Dank, ich freue mich auch.
Claire, du stehst ja unheimlich viel vor der Kamera. Baut das eigentlich Druck auf, sich so viel in der Öffentlichkeit zu zeigen?
Schon, auf jeden Fall. Also man gibt ja sehr viel von sich preis und dadurch werde ich natürlich auch angreifbar auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also nicht nur meine Arbeit wird angreifbar, die ja bei vielen Menschen, die in den Medien irgendwas machen und veröffentlicht irgendwo was zeigen, sei es im Fernsehen, Radio, bei Podcasts oder so, das wird ja einfach bewertet von vielen Menschen. Mhm. Aber bei Instagram werde ich ja bewertet. Dann ist es irgendwie mein Aussehen, dann ist es meine Wohnung, dann ist es irgendwie das Gemüse, was wieder in Plastik eingepackt ist. Also ganz, ganz viel wird einfach bewertet von fremden Leuten. Hat das für mich immer so zwei Seiten. Also ich zeige denen das ja freiwillig und ich mache das auch gerne, das macht mir Spaß. Und dann denke ich immer so, ich muss das auch in gewisser Form aushalten, dass da was zurückkommt. Aber es ist halt trotzdem nicht immer einfach. Mhm. Und das ist schon so ein bisschen, klar, das baut Druck auf, definitiv.
Kannst du mal ein Beispiel machen, wo sowas passiert ist mit vielen negativen Rückmeldungen?
Also ich habe zum Beispiel eins von heute, was jetzt gar nicht viele sind, aber zum Beispiel habe ich mich heute Morgen fertig gemacht. Ich hatte einen Videodreh für Mädelsabende für so einen Trailer, den wir für den WDR geshootet haben. Und dann hatte ich mich gefilmt, was in die Kamera gesagt. Und auf einmal bekam ich so eine Nachricht. Ich glaube, das war irgendwie so: Hey Liebe, du bist total hübsch, aber das mit den Augenbrauen solltest du nochmal überdenken. Das sieht echt nicht toll aus. Mach's irgendwie nächstes Mal besser, Schatz. Wo ich so denke, auf ganz vielen Ebenen ist da halt was, was mich jetzt nicht persönlich krass trifft, aber wo ich dann schon so denke, da nimmt sich dann halt jemand raus, mein Äußeres zu bewerten, aber so getarnt mit so lieben Worten wie Schatz und Liebes und so. Das ist was, das geht. Also ich lache schon drüber und ich nehme das auch nicht ernst, weil ich finde meine Augenbrauen schön. Aber trotzdem kriegt man natürlich in dem Moment einen negativen Kommentar. Mhm. Und auch wenn der mich jetzt gerade in dem Moment dann nicht ultra getroffen hat, habe ich den schon wahrgenommen als negativen Kommentar. Mhm. Und dann natürlich schnell weggepackt. Und das passiert natürlich auch mit anderen Themen, die jetzt für mich vielleicht ein bisschen schwieriger sind als einfach nur mein Aussehen. Weil damit habe ich, glaube ich, wenig Probleme. Und wenn zumindest bei mir ist es so, wenn ich an irgendwas eh nicht so viel zweifle, dann treffen mich auch solche Kommentare nicht.
Absolut, ne? Wenn man gut verwurzelt ist, genau, dann steht man halt sicher. Wie genau. Ein Baum.
Genau. Und ich hatte das einmal, da habe ich einen Fernsehbeitrag gemacht, mhm, und habe dann relativ viel Kritik für den Beitrag bekommen, für das, was ich da gemacht habe. Und ich war total stolz auf den Beitrag und habe mich eigentlich auch sicher mit dem gefühlt und dachte so, boah, das ist echt was, da habe ich was geleistet, da habe ich viel Arbeit reingesteckt. Und plötzlich kam aber eine Welle wirklich von negativen Kommentaren, dass meine Fragen schlecht waren, meine Haltung schlecht, das Ergebnis schlecht. Und das trifft einen dann schon eher, gerade wenn das was ist, wo ich ja selber auch nicht weiß, wie kommt das an, und dann gedacht habe, okay, habe ich wirklich was falsch gemacht.
Und wie gehst du dann in so Fällen damit um?
Also in dem speziellen Fall war natürlich jetzt eine ganze Redaktion involviert. Das war ein Beitrag auch für den WDR, wo ich dann sehr eng in Kontakt stand mit meiner Redakteurin, die mich dann auch betreut hat in der Situation, nachbetreut. Wir haben darüber gesprochen und so. Das ist dann immer ein bisschen leichter, wenn man ein Team hat, was einen so auffängt. Wenn ich jetzt aber alleine bei Instagram bin und irgendwelche Rückmeldungen bekomme, bin ich ja oft alleine. Und das heißt, mit wem spreche ich dann? Und bei mir ist das manchmal so, dass ich mit meinen Schwestern spreche, die auch vor der Kamera stehen bei Instagram, noch eine viel, viel größere Reichweite haben als ich und das auch kennen. Ich merke dann bei mir selber, ich komme oft in so eine Abwehrhaltung, dass ich einfach sage so, ach, ich blockiere euch einfach, was auch nicht immer gut ist, weil ich meine, das ist dann so ein bisschen, ich lasse nichts mehr Negatives zu, aber ich versuche noch so die Grenze zu finden zwischen, das ist mein privater Bereich bei Instagram, hier lasse ich euch jetzt rein und hier gelten auch meine Regeln, versus irgendwie, das ist ja auch ein öffentlicher Bereich und wenn ihr mich kritisieren wollt, muss ich das auch aushalten können.
Ja, ist so eine Balance. Ne?
Voll.
Zum einen ist das ja wie das Wohnzimmer Instagram, so wie man sich da zeigt, und auf der anderen Seite, klar, macht man es ja auch bewusst öffentlich.
Genau. Ist halt echt so eine Gratwanderung. Für mich noch immer ein Unterschied zwischen Kritik und Beleidigung. Beleidigung muss ich, finde ich, nicht dulden. Das kann ich blockieren. Bei Kritik konstruktiv, da bin ich immer offen für. Wenn es halt nicht konstruktiv ist, dann ist man so, ja, wie reagiere ich jetzt da drauf? Reagiere ich gar nicht? Reagiere ich irgendwie?
Ja.
Ignoriere ich es? Blockiere ich es?
Ja.
Schwierig.
Schwierig.
Bei mir auch stimmungsabhängig.
Und was wäre so dein Tipp für den Umgang mit Kritik?
Also ich versuche immer abzuwägen, ist das Kritik, die in irgendeiner Form Hand und Fuß hat? Also so, ist das irgendwas, weil jemand jetzt einfach einen blöden Kommentar abgeben wollte und das ist eigentlich gar keine Kritik, sondern ein blöder Kommentar, dann weg damit und kannst ja gerade in dem Moment nichts ändern. Ist das Kritik, die irgendwie konstruktiv ist und an der ich selber arbeiten sollte, dann ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger, weil man vielleicht auch weiß, dass an der Kritik was dran ist und da muss man ja auch versuchen, mit der umzugehen. Und ich finde, dann hilft es mir mal, mit jemandem darüber zu sprechen und zu sagen, hey, ich habe die Rückmeldung bekommen, wie siehst du das eigentlich? Sollte ich da wirklich an mir arbeiten? Ist das was irgendwie so einseitig ist? Also sich einfach Feedback zu holen.
Das Feedback, das ist quasi so ein bisschen einordnet.
Genau, genau.
Ich finde, manchmal hilft es auch nachzufragen bei demjenigen. Hast du das wirklich so gemeint? Oder gar nicht, das war jetzt schon fast vorwurfsvoll, sondern einfach nur, wie hast du das gemeint?
Ja, stimmt, das ist auch ein guter Tipp.
Also ich hatte mal meine vorletzte Sendung, die ich gemacht habe, an der habe ich ganz viele Monate gearbeitet und da steckt man ja dann so drin und dann war diese Feedbackrunde und da war ein Mensch, der hat sich da wirklich ausgelassen und geärgert, dass das über den Sendungsaufbau und warum wir die Dramaturgie so gemacht hätten. Und da habe ich echt dran geknapst.
Das glaube ich.
War eine negative Rückmeldung und so viele andere positive und trotzdem. Und dann habe ich ihn tatsächlich eine Woche später gefragt, sag mal, hör mal, was war denn da los?
Ja.
Und dann stellte sich raus, wie unzufrieden er gerade mit seiner Arbeit ist und dass es über ihn ja eigentlich viel mehr aussagt.
Ja, total. Aber finde ich dann umso schwieriger, wenn das im Internet passiert, wo du die Menschen ja oft nicht fragen kannst.
Stimmt.
Also so, gerade in so Kommentaren, ich bin da auch viel bei YouTube vor der Kamera. Das ist nochmal ein bisschen anderes Pflaster als Instagram, weil das ist doch sehr wohlwollend und YouTube ist schon so ein bisschen harsch. Also so oft auch sehr, sehr direkt, aber nicht unbedingt nett. Und ich erinnere mich an meinen ersten Film bei YouTube und ich habe so viel böse Kommentare bekommen und ich habe einfach nur, glaube ich, den ganzen Nachmittag nur geweint, weil ich so dachte, scheiße, so wie kann man das eigentlich aushalten? Im Endeffekt ist es ja dann auch so, dass man die negativen Kommentare viel mehr gewichtet als die positiven. Also das Negative überwiegt dann halt einfach auch, wenn es zahlenmäßig vielleicht irgendwie gar nicht so viel krasser ist als das Positive. Aber ja, das fand ich schon schwierig und auch da hat mir es geholfen. Ich meine, da kannst du halt nicht immer dann direkt nachfragen, so.
Ja.
Aber trotzdem kann man dann irgendwie so versuchen, eine Strategie zu entwickeln. So, ist das ein Kritikpunkt, den ich an mich heranlassen möchte und will? Und wie kann ich das machen oder nicht machen?
Und wahrscheinlich spielt doch Zeit auch eine Rolle, oder? Also du sagst gerade, das war dein erster Film.
Ja.
Würdest du heute anders darauf reagieren?
Ich glaube, es würde mich nicht mehr so treffen. Ich frage mich manchmal, ob das ist, wenn man abstumpft oder ob das ist, weil man besser lernt, damit umzugehen. Ich hoffe, es ist Zweiteres und nicht, dass man abstumpft. Ja. Ich kann es aber nicht sagen. Also wenn ich so wirklich drüber nachdenke, ist so eine Zeit, die man vor der Kamera steht. Bei mir sind es ja auch jetzt erst 2 Jahre so in wirklich, wo ich kontinuierlich wirklich im Monat, vielleicht einen Halbmonat, also wirklich 2 Wochen im Monat vor der Kamera stehe und dann auch wirklich sehr viel Feedback bekomme, weil es halt in der Online-Welt ist und nicht in der, sag mal, linearen Welt, wo man ja vielleicht mal einen Leserbrief bekommt oder mal eine E-Mail, sondern wirklich konstant Feedback, hunderte Nachrichten am Tag. Und ich glaube so, ja, man stumpft schon ein bisschen ab. Und das ist auch nicht gut. Also ich versuche das auch immer so ein bisschen in der Waage zu halten, dass man das halt nicht so, man will ja auch kein gefühlskalter Mensch werden. Und immer noch so sich dabei behalten, dass man irgendwie so...
Trotzdem kannst du das ja nicht alles an dich heranlassen. Sonst
total.
Sonst wirst du ja bei hundert Nachrichten und da sind ja nun mal Negative dabei, wahrscheinlich.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Immer mal wieder.
Auf jeden Fall, ja.
Und wie ist das so mit denen, das waren jetzt die Sachen, die quasi auf dich zukommen. Was ist, wenn, das ist ja auch ein großes Thema in der Online-Welt, wenn die Reichweite ausbleibt, wenn dir nicht mehr Leute folgen, auf dich reagieren. Ist dir das schon mal passiert?
Du meinst, wenn man was macht und das funktioniert nicht? Ja, also ich merke das auf meinem eigenen Kanal mehr noch als auf den Arbeitskanälen. Oder auf den Arbeitskanälen, die wir machen, ist das eigentlich schon auch ganz erfolgreich. Ich merke immer so ein bisschen, es kommt drauf an, was ist halt die Erwartungshaltung. Und wenn ich auf meinem privaten Kanal, da erwarte ich zum Beispiel gar nicht, dass das so krass abgeht. Aber wenn ich das jetzt in Zahlen messen würde, würde ich sagen, okay, da kommt jetzt nicht so viel bei rum, wie vielleicht bei rumkommen könnte. Aber ich messe dem nicht so viel Bedeutung bei, weil das für mich halt nicht so relevant ist. Aber ich glaube, wenn das für mich wichtig wäre, wäre zum Beispiel mein privater Instagram-Kanal ein Kanal, wo ich sagen würde, okay, warum läuft es da vielleicht nicht so gut? Aber ich habe andere Dinge, die gut laufen und der Kanal ist für mich, der läuft halt so nebenher. Wobei ich natürlich auch aus einer sehr, muss man schon sagen, ich meine, ich habe viele Abonnenten und das ist irgendwie so, ja, eine... Ich weiß, es ist halt so eine Perspektive, aus der ich spreche, die auch so sehr, wie nennt sich das ja so, ich habe halt eine gute Position einfach. Ist da schwer irgendwie zu sagen, ist halt so sehr meckern auf hohem Niveau, würde ich sagen.
Okay, verstehe. Also würdest du sagen, es hat was mit der Erwartung zu tun, die man daran richtet?
Voll. Und auch so, was setze ich alles da rein? Also nehmen wir mal zum Beispiel wieder das Mädelsabende-Format, bei dem ich bin. Und wir haben vor 2 Jahren angefangen und ich habe am Anfang immer gedacht, oh Gott, was ist, wenn wir nach einem halben Jahr 310 Abonnenten haben und alle bei meiner Arbeit finden das ultra peinlich, was wir machen und irgendwie müssen wir uns für immer rechtfertigen, dass wir die Mädels sind, die das mal gestartet haben mit einer Idee, die nie geklappt hat. Und das macht natürlich schon was mit einem, ne? Weil das baut halt wahnsinnigen Druck auf. Und mit dem Druck muss man dann halt umgehen. Und bei uns, wir hatten die Situation, wir haben das dann gemacht, es hat funktioniert. Und jetzt sind wir natürlich die, wo alle sagen, ja, es hat schon geklappt. Und wir wussten eh, das klappt. Das wusste keiner am Anfang, das wussten nicht mal wir selber. Und ich glaube, wenn man halt diesen Druck hat, der natürlich kommt durch eine Erwartungshaltung, die man an sich selber oder die andere an einen haben hat, dann ist es immer schwerer. Weil dann wägt man alles ab. Wie viele Likes habe ich, wie viele Kommentare bekomme ich, habe ich die falschen Worte gewählt, habe ich das falsche Foto gemacht, den falschen Filter gesetzt und so weiter.
Absolut, kann ich gut verstehen. Und was würdest du jetzt rückblickend, wenn du dir quasi einen Tipp geben könntest, damals in der Situation, wo das viel Druck war, was würdest du dir oder jemandem, der jetzt in der Situation ist, raten?
Ich glaube, ich würde mir raten, mich zu fragen, so, was ist das Schlimmste, was hätte passieren können? Und wie lange oder wäre ich wirklich das Gespott der Leute geworden oder ist das was in meinem Kopf irgendwie so sich zusammengesponnen hat? Und was wäre wirklich passiert, wenn es nicht geklappt hätte? Und wäre das wirklich so schlimm gewesen? Wäre das nicht einfach gewesen, vielleicht hätten die Leute auch gesagt, hey, die haben es probiert und es hat nicht geklappt. Aber Ich glaube, ich würde den Leuten immer den Rat geben, sich zu überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und ist das wirklich so schlimm? Und das mal mit ein paar Leuten zu besprechen.
Und vielleicht auch noch zu überlegen, selbst wenn das Schlimmste passiert, was lerne ich daraus?
Ja, total.
Vielleicht bin ich dann für mein nächstes Unternehmen, weiß ich schon, was nicht
Nicht funktioniert.
funktioniert
Total,
in der
total.
digitalen Welt.
Und uns haben damals auch total viel gesagt, was nicht funktioniert. Das sind genau die Sachen gewesen, die wir gemacht haben und die haben funktioniert.
Ach, verrückt.
Ja.
Ihr hattet Beratung
Ja.
dahin, mach mal ein Beispiel, was sie gesagt haben, was nicht funktioniert.
Niemals drei Leute vor die Kamera für einen Kanal. Also wir sind ein Kanal, wir sind jetzt mittlerweile fünf sogar vor der Kamera. Damals waren wir drei, wir haben mit drei angefangen, jeder halt immer eine Woche. Und die haben gesagt, das klappt auf gar keinen Fall. Ihr müsst einen Kanal mit einer Person vor der Kamera haben, wie es auch bei privaten Kanälen ist. Und dann haben wir gesagt, aus ganz pragmatischen Gründen, das schaffen wir nicht. Also es kann nicht ein Mensch sein Leben aufgeben für so einen Arbeitskanal. Und haben halt drei Leute gemacht, damit wir im Wochenwechsel immer dran sind. Und da wurde uns echt gesagt, so, das kann nicht funktionieren. Das kann auf gar keinen Fall klappen. Wir haben es trotzdem gemacht und es hat geklappt. Und mittlerweile sehe ich überall Kanäle, die drei, vier, fünf Presenterinnen haben.
Das stimmt, die schießen wie Pilze aus
Ja,
dem Boden,
ja,
vielleicht an euch orientiert.
ja.
Und das heißt, ihr habt euch widersetzt und habt einfach an eure Idee geglaubt.
Genau. Und ich glaube, wichtig ist auch, auch wenn man an eine Idee glaubt, aber sie klappt nicht, dann ist man immer noch nicht krass gescheitert. Also so, es hätte auch nicht klappen können, aber ich glaube, ich hätte uns das zu schlechteren Journalisten oder Formatentwicklern gemacht. Ich glaube nicht. Man hätte einfach nur was anderes probieren müssen. Aber oft ist ja so dieses, du versuchst was, es klappt nicht, du bist gescheitert. So diese logische Konsequenz. Und ich weiß nicht, ist das so logisch?
Nee, ich glaube, das ist ein total veraltetes Denken bei
Ja.
uns. Und ich merke das auch immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche und in den Kursen und so, dass diese Angst zu scheitern so unheimlich groß ist.
Ja.
Und ich glaube, das ist wirklich mal was, was wir von den Amis lernen könnten.
Voll. Ja.
Wir hatten das nochmal gesagt, war das Steve Jobs, wenn du dich für
Ich
dein
glaube.
erstes, weißt du, was ich
Ja,
meine,
ja,
für dein
ja,
erstes
ja.
Unternehmen nicht schämst, dann hast du dich nicht genug getraut.
Ja, total. Und
Ja.
ich meine, das ist ja so, vielleicht muss man halt auch lernen, so in kleinerem Rahmen zu scheitern. Ich meine, nehmen wir nochmal ein Beispiel von Instagram. So, wenn ich auf meinem Kanal ein Foto hochlade in meinen Feed und das kriegt super wenig Likes und ich merke einfach so, das hat nicht funktioniert, das ist nicht gut angekommen. Bin ich dann direkt gescheitert? Nö, ich mache es einfach nicht nochmal so. Ich versuche einfach das nächste Mal, das ein bisschen anders zu machen. Und wenn man das ja auf was Größeres überträgt, dann kann man ja auch einfach versuchen, das nochmal ein bisschen anders anzugehen, nochmal neu zu machen. Es hat halt nur nicht so einen großen Impact, wenn es halt nur ein Foto ist und nicht direkt ein ganzer Kanal oder eine ganze Idee, ein ganzes Unternehmen.
Ja, der Schlüssel liegt darin, daraus zu lernen, ne?
Ja.
Sich zu überwinden, dieses gekränkt sein, traurig sein, zu sagen, hey, aber ich guck's mir jetzt mal objektiv an, was kann ich mitnehmen?
Voll. Ist halt nicht so leicht, aber das kann man jetzt bestimmt trainieren.
Ich habe einmal einen Kurs gegeben, Stresspräventionskurs, wo ich mit sehr wenigen Teilnehmern gerechnet habe. Und auf einmal kamen sehr, sehr viele
Oh, ja.
Teilnehmer, weil nämlich in der Zwischenzeit der Kurs woanders beworben war. Also waren dreimal so viele Leute da. Ich hatte nicht genug Material und in dem Moment, ich war echt total, wow. Irgendwie lief der Kurs dann gut und es hat auch Spaß gemacht. Und daraus habe ich aber am Ende total viel gelernt,
Ja.
was ich anders machen würde und dass ich jetzt immer für dreimal mehr Leute noch Materialien mitnehmen würde.
Total, einfach anders vorbereitet zu sein, ne?
Ja,
Ja.
genau.
Aber wahrscheinlich muss man diese Erlebnisse auch haben, um es dann halt besser machen zu können. Weil du würdest ja ohne die Situation wahrscheinlich nicht das nächste Mal mehr Material mitbringen.
Ja, das stimmt.
Von daher.
Und vielleicht ist es auch sowas, was mit unserer Generation, wir sind ja ungefähr eine Generation, zusammenhängt, dass wir Dinge eher ausprobieren und dann aber nochmal uns weiterentwickeln. Wenn ich
Ja.
mal so in meine Elterngeneration schaue, da haben die meisten einen Job, und sind bei diesem Job geblieben. Und bei uns ist das ja eher der Standard. Ich meine, ich komme aus der Forschung,
Ja.
dann bin ich im Journalismus gewesen oder bin ich ja jetzt immer noch und gebe diese Stresskurse. Also das ist eben so ein
Es
Weg und
entwickelt
das,
sich halt.
ja, und das ist
Ja.
bei so vielen Menschen.
Total.
Und bei dir ist das ja auch so eine Reise gewesen,
Ja.
oder?
Es kam halt so eins zum anderen irgendwie. Und es war halt gar nicht so geplant. Aber ich finde so, vielleicht muss man auch irgendwie so darauf ein bisschen warten und einfach gucken, was passiert und immer das, was man macht, so gut wie man nur kann machen. Und dann kommt schon das Nächste. Ich glaube, mit so einem bisschen im Hintergrund muss man natürlich auch ein bisschen mutig sein. Also ich glaube, wenn man jetzt total sicherheitsbewusst ist, ist das vielleicht nicht unbedingt der richtige Weg. Aber für mich war das immer so zu sagen, ich will zum Beispiel keine Festanstellung haben in meinem Leben. Also ich will freiberuflich arbeiten und das birgt natürlich auch die Gefahr, dass man vielleicht irgendwann einfach keinen Job mehr hat. Aber dann, je länger man irgendwie arbeitet und sich eins zum anderen entwickelt und man hat das Studium, dann hat man die Ausbildung und dann kommt man irgendwie zu dem Format und dann fragt einen das nächste Format an. Ich glaube so, das ist einerseits natürlich irgendwie ein bisschen Glück, sehr viel harte Arbeit, aber auch so den Mut dazu, sich nicht in diese festen Strukturen zu begeben und zu sagen so, ich guck mal, was kommt. Und es hat beides Vor- und Nachteile.
Ja. Und um mutig zu sein, braucht man ja ein gewisses Grad an Bodenhaftung, an Sicherheit, an Standbein, so dass man eben so sicher steht, dass man sagt, ich kann jetzt mutig sein, kann auch mal springen.
Total.
Was ist das bei dir?
Was mich so standhaft macht.
Ja, was dich dazu bringt, dass du dir den Mut leisten kannst.
Ich glaube, ich weiß ganz gut, was ich kann und was ich nicht kann. Und vor allem, weil ich weiß, was ich nicht kann, kann ich mich so für mich selber ganz gut definieren. Mhm. Und deshalb weiß ich auch, in welchen Aspekten meines Lebens ich mutig sein kann. Weil ich so sehr gut darauf vertrauen kann, dass die Dinge, die ich mache, dass ich die auch gut mache. Mhm. Und das hat für mich so ein Sicherheitsnetz ergeben. Ich hatte mal so eine Situation in meiner Ausbildung, da war ich noch ganz am Anfang, da war ich auch noch sehr jung, Anfang 20. Und ich war für ein paar Monate in einer Lokalredaktion und habe da mitgearbeitet. Und es hat gar nicht funktioniert. Ich bin überhaupt nicht angekommen, weder menschlich noch irgendwie meine Arbeit. Und ich habe echt gedacht so, boah, warum klappt das einfach nicht? So, ich bin doch eigentlich ein netter Mensch und ich bin doch gut ausgebildet. Und eigentlich habe ich auch immer gedacht, irgendwie so, ich kann mich schon gut in Teams einarbeiten. Das war das erste Mal, so mit Anfang 20, dass ich so richtig gescheitert bin in einer Situation und so richtig gemerkt habe, das klappt jetzt einfach nicht. Ich habe mich super lange gefragt, warum ist das so? Und ich kann es jetzt im Endeffekt immer noch nicht sagen. Also vielleicht war ich einfach zur falschen Zeit am falschen Ort mit den falschen Menschen und dem falschen Selbstbewusstsein, also dem oder fehlendem Selbstbewusstsein. Und ich glaube, da wäre ich niemals mutig gewesen in der Situation, weil mir so ein bisschen die Grundlage dafür gefehlt hat. Aber jetzt weiß ich, dass ich viele Dinge kann, von denen ich damals nicht wusste, dass ich sie kann. Und ich weiß, welche Dinge ich nicht kann.
Also ist es so ein bisschen, sich auch das Umfeld schaffen, in dem man sich wohlfühlt, in dem man schwimmen kann.
Total. Und dann finde ich es trotzdem immer wichtig, aus einer Komfortzone rauszugehen und nochmal was zu machen, was man vielleicht nicht ganz so sicher und ganz so gut kann, um sich selber wieder herauszufordern, um auch ein bisschen weiterzukommen. Aber dass so das Becken, in dem man ist, so eins ist, wo man stehen kann und wo man nicht immer schwimmt. Mhm. Weil das finde ich einfach super anstrengend.
Das Becken, in dem man ist, dass man da stehen kann, nicht immer schwimmen muss, ja. Schönes Bild. Was würdest du jemandem raten, der jetzt gerade in einem Becken ist und paddelt und kraulen muss und den Boden nicht unter den Füßen fühlt?
Ich glaube, gucken, wie man wieder in den Nichtschwimmerbereich kommt. Also so zu überlegen, an welchen Faktoren fehlt es jetzt? Sind das so softe Dinge wie Selbstbewusstsein, Mut? Oder sind das wirklich solche Dinge wie, fehlt mir Wissen in einem bestimmten Bereich? Bin ich unsicher, weil ich wirklich Dinge nicht kann? Mhm. Und immer jeden Tag vielleicht zur Arbeit gehe oder irgendwas mache, was ich eigentlich nicht gut genug kann? Und manchmal denkt man ja nur, man kann was nicht gut genug. Manchmal kann man es wirklich nicht so gut, wie man es eigentlich gerne tun würde. Und ich glaube, dann muss man überlegen, an welchen Stellschrauben arbeite ich jetzt? Brauche ich mehr Zeit für andere Dinge? Brauche ich mehr Freizeit? Brauche ich irgendwie mehr Leute, mit denen ich darüber rede? Brauche ich jemanden, keine Ahnung, der mich coacht, der mich irgendwie aufhängt? Also sich einfach die Hilfe zu suchen, um da wieder an den Rand oder ins Nichtschwimmerbecken zu kommen.
Das ist ein schöner Vergleich. Ja. Also wirklich Analyse zu gucken, woran fehlt es jetzt gerade?
Ja.
Und sich das dann aneignen und dann weiterschwimmen vom Nichtschwimmerbereich aus.
Genau, wieder zurück.
Ja.
Ich glaube, man darf halt nicht zu lange so auf offener Fläche sein.
Sonst wird man unsicher, oder?
Ja, und vor allem auch angestrengt. Also so diese Tage bei mir, wenn ich mich aus diesem Nichtschwimmerbecken rausbewege. Das sind so Tage, wo ich natürlich aus meiner Komfortzone rausgehe. Zum Beispiel, wenn ich auf einer Bühne stehe und ich weiß nicht, wie reagiert das Publikum. Ich weiß nicht, kommt mein Vortrag gut an? Oder wenn ich ein Panel moderiere und ich moderiere nicht oft Panels, dann sind das Situationen, wo ich nicht in meiner Komfortzone bin. Aber ich komme da wieder zurück und mache meine, ich sag mal, reguläre Arbeit, die mir Spaß macht und wo ich weiß, das kann ich und da bin ich sicher drin. Aber wenn ich immer nur die Sachen mache, bei denen ich unsicher bin oder vielleicht auch Sachen, die ich nicht so gerne mag, gar nicht mal nur Sachen, wo ich unsicher bin, aber wo ich vielleicht einen Chef habe, mit dem ich nicht zufrieden bin oder wo ich das Gefühl habe, ich bekomme nicht die Wertschätzung oder das Feedback, was ich gerne hätte, dann glaube ich, muss man halt gucken, woran man arbeitet.
Und hast du irgendwas, was dir hilft in so Einzelsituationen? Du sagtest jetzt gerade eine Panelsituation, die dann so punktueller Stress ist. Gibt's da was?
Mir hat tatsächlich einfach, und das ist, glaube ich, gar nicht so der schlauste Tipp, aber mir hat es einfach immer geholfen, so gut vorbereitet zu sein, dass nicht viel schiefgehen kann. Also so, ich habe keine Tricks und Tipps, mich irgendwie selber runterzubringen oder so. Ich bin dann aufgeregt am Morgen und ich weiß, irgendwann wird der Abend kommen. So, der Tag geht schon vorbei. Und auch da wieder, was soll passieren? Also so, ich versuche das dann immer auch so ein bisschen offen allen Menschen, mit denen ich mich dann umgebe, zu sagen so, hey, das ist irgendwie erst meine dritte Panel-Diskussion oder ich mache das gleich so und so, also mich möglichst gut vorzubereiten. Aber tatsächlich hat mir es immer geholfen, dass ich mich zumindest inhaltlich mit allem, was ich mache, dass ich mich super sicher fühle.
Dass du also quasi minimiert hast, was schlimmstenfalls passieren könnte. Das finde ich total interessant, dass du sagst, du erzählst anderen Menschen, dass du aufgeregt bist. Ich habe mit der Zeit für mich da so einen anderen Weg gefunden. Ich hatte irgendwann, als ich noch Biomedizin studiert hatte, und dann gab es diese Anatomieprüfung, wo man an Leichen präpariert, um eben den Körper kennenzulernen. Und das haben wir über Monate gemacht. Und ich kann es selber gar nicht mehr glauben, aber ich konnte wirklich jedes Gefäß, jeden Nerv, ich wusste, wie alles heißt. Und dann ist diese Prüfung da und dann gehst du mit diesem ganz alten Professor, ich habe den noch vor mir wie sonst was, der das auch schon seit 50 Jahren gefühlt macht und der nimmt dich dann mit in den Saal und wow, und dann ist da dieser Geruch und dann wird das Laken zurückgeschlagen und dann musst du performen und es ist so... Du hast einfach das ganze Semester darauf hingearbeitet und es ist so unglaublich aufregend und du willst wirklich nicht diese Prüfung versemmeln, weil das willst du echt nicht nochmal ein Semester machen müssen. Okay, also super aufgeregt und an dem Tag habe ich aber für mich was gelernt, weil ich nämlich dann zu den Leuten nicht gesagt habe, ich bin aufgeregt, sondern war so, ich habe es mir damals im Kopf einen ganz blöden Satz gesagt, ich habe mir gesagt, ich bin jetzt betont lässig. Klingt total bescheuert. Mich hat das so runtergebracht. Und ich habe einfach gesagt, Leute, wir gehen jetzt einfach rein. Wir machen das wie in allen anderen Stunden auch. Wir erzählen das. Und innerlich war ich so.
Ja, ja.
Und das hat mich so runtergeholt.
Ja, das ist gut.
Ja. Und dann bin ich rein mit diesem Professor, diesem alten Professor. Und der hat mich echt auf Herz und Nieren wortwörtlich geprüft. Und innerlich habe ich geshakt. Aber es hat mich so beruhigt. Und es lief wirklich gut. Und
Wahnsinn,
also zumindest so gut, dass ich das bestanden habe und ich nochmal machen muss und danach. Oh.
Fällt sowas von einem ab, ne?
Ja.
Ja.
Und seitdem versuche ich das immer wieder eben nicht so groß zu machen, sondern low, klein zu halten.
Ja, das finde ich aber auch eine gute Taktik. Also ich glaube, das könnte auch bei mir gut funktionieren. Und ich kann auch manchmal nicht sagen, ich bin aufgeregt, je nachdem, in welchem Umfeld ich bin. Wenn ich zum Beispiel ein Seminar gebe, kann ich den Leuten nicht sagen, ich bin aufgeregt.
Stimmt.
Weil das ist dann so, da muss man auch so cool tun. Aber was mir total auch geholfen hat, ist, dass ich ganz lange oder immer noch nicht komplett damit sicher bin, aber es ist meine Stimme. Weil man hört mir ganz oft an, wenn ich aufgeregt bin. Also das liegt nicht mehr an der Schnelligkeit, das liegt an Instagram, weil man sehr viel Inhalt in sehr kurze Zeit packen muss. Aber die wird so dünn. Die wird auch sehr hoch, wenn ich aufgeregt bin. Und in unserer Ausbildung hatten wir damals Sprechtraining. Und das hat mir total geholfen, dass ich meine Stimme gelernt habe zu kontrollieren. Weil das war so für mich das erste Zeichen, was den Menschen, auch wenn ich es nicht wollte, gezeigt hat. Ich bin gerade nicht in meiner Komfortzone, ich bin gerade aufgeregt. Das ist ja genauso was wie zitternde Hände. Wenn ich zum Beispiel Vorträge halte, dann gibt's immer die Situation, ein Headset ist gut, weil dann habe ich meine Hände frei. Und ein Mikro ist ganz schlecht für mich und ist auch jetzt noch schlecht, weil mit einem Mikro zittern meine Hände und dann fängt das an, was denken jetzt die Leute, dass meine Hände zittern? Mhm. Es denken die, ich bin nicht souverän. Und vor allem, wenn ich ein Mikro in der einen Hand habe, dann kann ich in der anderen Hand kein Zettel mehr haben, weil der zittert auch. Und das heißt, ich weiß, wenn ich ein Mikro haben muss, muss ich meinen Text komplett auswendig können. Und das erhöht halt auch den Druck, ne? Und von daher bin ich dann immer so, ich hoffe, es gibt einen Pult, dann kann ich irgendwas drauf ablegen und kann meine Hände frei haben. Oder ich kann das Mikro in zwei Hände nehmen. Aber das sind für mich auch so Situationen, das sind halt so Körperzeichen, die dich halt so ein bisschen verraten. Mhm. Und das ist die Stimme, an der man arbeiten kann. An dem Zittern habe ich es noch nicht geschafft. Das habe ich manchmal einfach. Manchmal habe ich das nicht. Aber deshalb hoffe ich immer, dass man ein Headset bekommt. Mhm.
Sag mal, mit der Stimme, das ist bestimmt eine Sache, die sehr viele Leute kennen. Mhm. Was hat dir da geholfen?
Zu lernen, wie ich richtig atme.
Mhm. Wie atmet man richtig?
Also ich habe ganz oft, wenn ich aufgeregt bin, dass ich nur so bis über meine Brüste atme, mhm, und nicht so bis in den Bauch unten rein. Und das heißt, das ist wie so Hecheln dann plötzlich irgendwann. Und das heißt, du kannst auch dann die Sätze, die werden immer kürzer. Und dann werden die am Ende so, dass man dann so nach Luft schnappt. Und ich finde, man merkt das ja selber, die anderen Leute merken das auch. Und das heißt, ich habe ganz viel daran gearbeitet, wie atme ich eigentlich richtig, wie atme ich tief und ruhig. Und ich mache das immer noch ganz oft, auch bei der Atmung, dass ich halt mich kurz vorher, bevor irgendwas, also mit der Stimme, nicht mit der Atmung, dass ich mich kurz vorher komplett rausziehe aus allem, wo ich gerade bin. Und einmal so kurz wie so in mich gehe. Das, mhm, muss aber ganz, ganz kurz sein. Und irgendwie so aus der Menge rausgehe, wenn ich weiß, ich muss gleich irgendwie in so einer Bühnensituation, um dann auch mal kurz nicht geredet zu haben, wie dann so ein Nullpunkt zu haben, wie so beim Theaterspielen, wo man so in die Nullstellung geht und wirklich so von Null anzufangen und zu sagen, so, die Stimme ist jetzt einfach frisch da und ist nicht schon aufgeregt, ist nicht schon irgendwie beansprucht, ist nicht schon so krass drin, sondern wirklich von Null los.
Also kurz aus der Situation rausgehen und tief atmen.
Genau.
Das ist es.
Ja, und einmal so die Umgebung ausblenden.
Ja.
Einfach so ausblenden, wie viele Menschen sind da jetzt, was für Menschen sind da, was denken die vielleicht. Weil ich meine, in so einer Bühnensituation ist es ja auch ganz oft so, du guckst die Menschen an und die gucken dich vielleicht nicht an. Die sind vielleicht am Handy, die gucken vielleicht kritisch. Und es gibt ganz viele Einflüsse, die man versuchen muss auszublenden. Und die Stimme verrät dich halt am schnellsten.
Mhm. Ja. Also, ja, die Stimme oder Hände, ne?
Stimme oder Hände, ja.
Okay, Stimme atmen und gibt es sonst noch was dir bei der Stimme hilft?
Also mir hilft es bei der Stimme tatsächlich, mich zu bewegen. Mhm. Meine Stimme wird irgendwie entspannter, wenn ich nicht irgendwo feststehe. Also wenn ich Präsentationen halte oder auf einer Bühne stehe, dann hilft es mir, rumzulaufen. Jetzt nicht hektisch von rechts nach links zu tigern, aber ich habe das Gefühl, ich bin dann nicht so auf dem Präsentierteller mit meiner Stimme und ich konzentriere mich auch nicht so sehr auf die, wenn ich noch irgendwas anderes mache drumherum, mich bewege.
Ich glaube, das hängt sicherlich auch mit der Bewegung zusammen. Mhm. Ich bin ja ein ganz großer Fan vom Gehen.
Ja.
Und in die Richtung habe ich letztens ein bisschen recherchiert, dass, wenn wir gehen, wirklich auch Gehirnströme in diesem Rhythmus aktiviert werden und sich im Gehirn eben Dinge verändern, Dinge lösen, Aktivitäten verändern, ja, und ein bestimmter Rhythmus entsteht.
Verrückt.
Vielleicht ist das was diese Anspannung löst.
Ja, es kann sein.
Also, könnte ich mir jetzt gerade vorstellen.
Das kann voll sein. Und diese Konzentration einfach woanders auch hinlenkt.
Ja, spannend.
Ja.
Ja, ich kenne das auch so gut, wenn ich festgefahren bin in der Situation, ich muss immer rausgehen.
Ja, gehen.
Einfach nur Schritt für Schritt. Das ist so einfach und so magic.
Ja,
das ist so
simpel, ne? Ja, und es geht halt auch auf einer Bühne.
Ja, aber nicht so hasten zu rennen, sondern dann bewusst so
hin und her.
Im guten Rhythmus den wahrzunehmen.
Genau, ja. Das hilft mir total.
Ja, schön.
Ja, das sind, glaube ich, so die zwei Dinge. Bewegen für die Stimme, also dass man sich nicht so darauf krass konzentriert, und diese Atmung.
Okay, das war jetzt für die akuten Situationen. Und was würdest du so empfehlen, um langfristig den Mut zu haben, aus der Komfortzone rauszugehen?
Also ich glaube, und das ist vielleicht auch so ein Tipp, der so offensichtlich ist, aber so, man muss es halt machen. Also das Ding ist halt so, deine Komfortzone ist ja wirklich so der Bereich, in dem du dich wohlfühlst, ne? Und wenn du dich in dieser Komfortzone wohlfühlst, dann ist das ja auch in Ordnung. Es muss ja nicht jeder Mensch aus seiner Komfortzone rausgehen. Vielleicht sagen ja auch Leute so, ich bin super happy in der und ich möchte da drin bleiben. Aber wenn man sagt so, ich möchte irgendwie weiterkommen, beruflich, privat, ich möchte irgendwas Neues vielleicht auch in meiner Freizeit erleben, aber ich traue mich das gerade nicht so. Und dieses ich traue mich gerade nicht so ist ja so ein Indiz von, ich muss jetzt eigentlich meine Komfortzone mal kurz verlassen, um das zu machen. Dann glaube ich, ist, also ich kann da irgendwie nicht mehr raten, außer zu sagen, mach es. Mach es. Und wenn du scheiterst, dann mach es vielleicht nicht nochmal und mach vielleicht was anderes und versuch das Nächste. Und ich glaube so, jemandem, also wie man mutig sein soll, ich weiß nicht, ob man das jemandem erklären kann.
Das ist mehr so ein Gefühl, ne?
Ja.
Aber ich kann da jetzt viel mit anfangen. Dieses Machen, okay, hat nicht geklappt. Nicht lang drüber grübeln, ja, sondern weitermachen, ja, weitergehen, ja, gehen, gehen, gehen.
Ja, und bereite dich halt gut vor für jeden Schritt, den du aus der Komfortzone rausgehst. Also vielleicht hilft das auch nicht jedem, vielleicht müssen manche auch einfach kopfüber rein. Aber so, mir hilft es, mich so richtig akribisch vorzubereiten und zu sagen, wenn ich jetzt aus der Komfortzone rausgehe, dann weiß ich wenigstens, wie das aussehen wird. Zumindest theoretisch. Praktisch werde ich es dann kennenlernen. Mhm. Aber so dieses, ich weiß ganz genau, was dann, so zumindest alles, was ich wissen kann über dieses Thema außerhalb der Komfortzone, weiß ich dann.
Ja.
Und das gibt mir Sicherheit.
Und das ist schlimmstenfalls minimiert.
Genau, genau. Und egal, ob ich jetzt einen Fallschirmsprung machen würde oder ob ich mich auf eine Bühne vor 400 oder 500 Leuten stelle.
Und wird es mit der Zeit einfacher, vor einer Kamera zu stehen, Instagram-Stories zu machen, auf einer Bühne zu stehen, Panels zu machen, whatever?
Voll. Voll, das hätte ich nicht gedacht, wie aufgeregt ich war von meinen ersten Filmen. Ich konnte nachts nicht schlafen. Ich dachte wirklich so, also das war so krass. Ich habe Herzklopfen gehabt und ich dachte so, das wird schrecklich und wie soll das sein? Und mittlerweile sind das viele Situationen, die man einfach so sehr locker macht. Auch so Vorträge, die ich halte zum Beispiel über Themen, die ich kenne, da ist es dann auch oft so, dass ich mich gar nicht so krass vorbereiten muss, weil ich ja weiß, worüber ich spreche. Und das war früher nicht so. Früher war eine Präsentation auf einer Bühne mit einer Kamera und einem Publikum, das war für mich, das war so, das war Anspannung pur und das war irgendwie aufregend und Gänsehaut und auch nicht unbedingt positive, sondern so, oh Gott, was passiert? Angst. Aber das wird leichter.
Das wird leichter.
Auf jeden Fall, das wird viel leichter. Und da muss man sich halt neue Sachen suchen, die schwierig sind.
Genau, dann kommt der Mut und dann gehst du wieder weiter. Ja, Claire, vielen, vielen Dank, dass du mit mir, mit uns gesprochen hast.
Danke für die Einladung.
So, das war mein Treffen mit Claire von Mädelsabende und Folgerichtig. Ich habe von ihr vor allem drei Dinge mitgenommen. Erstens, nicht immer das zu machen, was andere raten, sondern mutig voranzuschreiten. Zweitens, dass es erfolgsversprechender sein kann, erstmal in kleinerem Rahmen zu scheitern, um dann später auf dem Weg zum großen Erfolg nachjustieren zu können. Und drittens, nicht so lange im Nichtschwimmerbereich bleiben, wenn man merkt, dass man gerade einfach nicht schwimmen kann. Also wenn man sich gerade unsicher fühlt. Und dann sollte man lieber analysieren, was gerade fehlt und das ändern, statt hilflos auf offener Fläche immer weiter zu paddeln. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Schreibt mir doch total gerne, was ihr daraus mitnehmt, was ihr gut fandet, wo es noch offene Fragen gibt. Ihr erreicht mich über Instagram unter @verenakautzlebennaturrausch oder über meine Webseite verenakautzleben.de. Und auf meiner Webseite findet ihr auch noch ein zusätzliches Audio von Claire darüber, wie sie ihre vollen Tage, ihren vollen Terminkalender eigentlich managt und es hinkriegt, ganz viele verschiedene Projekte parallel an einem Tag zu bearbeiten. Da hat sie nämlich ein ganz eigenes System entwickelt, das ich jetzt übrigens auch mal testen werde. Und das stellt sie euch in diesem Audio noch vor. Also auf meiner Webseite findet ihr das im Download-Bereich. Und mir bleibt nur zu sagen, ich freue mich total, wenn du wieder dabei bist bei
Naturrausch, der Podcast, um Stress zu bewältigen und in die Natur einzutauchen.